Prostian!
Dekonia.
Willkommen bei Sweet Charlie.
Jetzt habe ich am Radio
gefunden. Ja, willkommen im Biertaucher. Der erste Podcast im neuen Jahr. Ja. Im Primetime-Jahr. Ich bin der Gregor.
Der Horst.
Und Klaus.
Genau, wir schreiben den
12.01.2015.
Das Ganze findet statt beim Garib in der Zypresse.
Westbahnstraße 35a. Sie hören den 188. Biertaucher-Podcast.
Auch ein guter Hinweis. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Danke an dieser Stelle.
Und besuch uns wieder mal, Jörg.
Immer gerne.
Okay, dann fange ich an mit meiner rituellen Frage. Worüber erzählt ihr heute? Wir haben hier nämlich einen, wie heißt das, einen Reporter, also der reportet, der trägt zurück seinen Bericht.
Ja, ja, soweit ich mich noch erinnern kann. Das ist schon wieder lang her.
Rekonstruktion.
Also Klaus, nee, du warst am 31C3 in Hamburg und wirst davon erzählen jetzt ausführlicher.
Ja, ein paar Sachen habe ich mir hier noch kurz rausgeschrieben und dann werden wir sehen.
Okay.
Irgendwann wird es mich dann vermutlich aufs Tagesaktuelle verschlagen, aber lassen wir das mal.
Okay, zum Thema 31C3, ich habe einen Freund von mir, den Douglas, interviewt und ich hoffe, der Gregor ist so lieb und schnippelt das Interview dann hinten an den Podcast dran. Im Wesentlichen hat er gesagt, wir sollen dort alle hingehen.
Werde ich gerne dran schnippeln. Ja, was von mir, ich war ja schon länger nicht mehr dabei. Ich war in Berlin, da könnte ich vielleicht mal kurz berichten, zumindest von einem ungewöhnlichen Weihnachtsmarkt, den ich dort besucht habe, das Holy Shit Shopping. Dann habe ich sehr viel gespielt, unter anderem Shadowrun Returns, Deponia habe ich gezockt, Bioshock, Metro 2033 und ich habe Filme gesehen. Das Sio-Theorem natürlich musste ich anschauen, was habe ich noch angeschaut, den obligatorischen Hobbit habe ich natürlich angeschaut, den letzten aktuellsten Woody Allen-Film und eine Serie namens Dr. Katz, der Professional Therapist.
Dr. Katz. Okay, dann weiß ich ja gar nicht, ob ich zu meinem schönen Leben Teil noch kommen werde. Ich habe endlich ausgelesen Jared Diamond, Guns, Germs and Steel. Und außerdem war ich im Kino, die Pinguine von Madagaskar habe ich mir gegeben. Ja. Und was ich auf jeden Fall erzählen möchte, ich war zweimal demonstrieren und hatte dabei ein seltsames Erlebnis. Ich bin, wie nennt man das, gewalttätig gegen die Meinungsfreiheit anderer vorgegangen. So. Ui. Ja, war nicht der einzige Tiefpunkt.
Ich glaube, diesen Part sollte man zensieren.
Es ist mir ein Bedürfnis, darüber zu reden.
Na, okay.
Okay, Gregor schämt sich schon jetzt.
Eine schwierige Folge.
Und fangen wir an.
Ja. Na gut, dann fangen wir mit dem an, was am längsten zurückliegt. Das war halt dann doch der 31C3. So in der Kurzzusammenfassung, also Sachen, die man unbedingt gesehen haben sollte, ganz oben auf der Liste, Starbuck über Biometrie.
Okay. Starbuck über Biometrie?
Ja.
Starbuck ist doch so eine Restaurantkette, oder versteht er es wirklich?
Nein, den schreibt man anders. Starbuck schreibt man mit B-U-G.
Stern und Käfer? Oder was jetzt? Klärt mich auf, mein Erstbier wirkt schon.
Nein, ja, das ist wahrscheinlich das Problem. Vielleicht funktioniert es dann beim zweiten.
Okay, mir fehlt ein Bier.
Nee. Und zwar war das der Vortrag, der war dann auch ganz groß in den Medien bezüglich den Iris-Scan vom Foto von einer gewissen Angela Merkel und Fingerabdruck von einer von der Leyen.
Okay.
Also, Starbuck war ja auch der damals den ersten Fingerabdrucksensor eliminiert hat. Vor 7, 8, 9 Jahren, also eine ganze Weile her. Dieselbe Technik war ja jetzt auch mit dem tollen iPhone 6, glaube ich, war das. Keine Ahnung, ich komme mit den fauligen Produkten nicht so aus. Und jetzt hat er sich mal dran gesetzt und hat gemeint so, Iris-Scan, schauen wir doch mal, was da geht.
Genau, weil das wäre eigentlich so das Nächste, was angedacht
ist. Ausdruck 600 dpi, Auflösung, zwei Löcher, dass man durchschauen kann, reicht.
Also jede Identitätsnachweis kann man
machen. Du hast sozusagen eine Art Papiersonnenbrille mit einer anderen Iris, die du vor den Sensor hast.
Ja, so das klassische Columbo-Ding, so ausgeschnittenes Gesicht, vorne aus Papier drangestellt.
Ja, stimmt, ich kann mich an das Ding erinnern.
Das Ding reicht. 600 dpi Auflösung.
Sehr gut.
Und gerade bei Politikern ist es super, also gerade bei den sogenannten Spitzenpolitikern,
wo, das heißt, wo die Spitze ist,
wo, das ist wohl die Spitze der Dummheit, aber lassen wir das, weil die hast du immer großartig auf die Wahlplakate, die sind super hoch aufgelöst, du brauchst im Prinzip nur ein Foto von einem Wahlplakat machen, ihre Scan rausnehmen.
Ist die Auflösung hoch genug von so einem Wahlplakat?
Die ist gigantisch.
Okay. Ja, wenn du das Originalformat aber so wirklich abfotografiert, oh,
das geht. Das geht locker.
Wahnsinn. Ja, das ist natürlich.
Das ist durchaus. Das ist wirklich richtig grob. Also sprich, Iris-Scan ist damit sowas von tot und eliminiert. Die Geschichte mit dem Fingerabdruck. Dann weiter die Geschichte mit dem Fingerabdruck, also Schäuble vor auch etlichen Jahren, so mit dem Kleber und so weiter in Abdruck abnehmen, das kennt man ja noch.
Genau, das war die Geschichte mit dem
Pizza-Film. Die Geschichte mit der Schmiererei ist ziemlich obsolet. Mhm. Man macht jetzt einfach ein hochauflösendes Foto. Und wenn jemand gerade die Hände umhält.
Und das reicht, damit du einen Fingerabdruck kriegst von dem?
Du brauchst halt meistens mehrere Aufnahmen, kannst die dann mit der entsprechenden Software übereinanderlegen oder mit viel Handarbeit, das geht natürlich auch. Aber die Aufnahmen sind genau genug, dass du aus 5, 6, 7 Meter Entfernung wirklich einen Daumenabdruck rauskriegst.
Das heißt, das High-Pfeifen kriegt jetzt plötzlich eine ganz dumme
Besonderheit. Da wollten demnächst noch fertig machen, weil es waren noch ein paar Lücken drin und auch veröffentlichen, also ähnlich der Schäuble-Folie in der Datenschleuder damals. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Also 10 zu Ursula haben wir wohl demnächst auch wieder mal.
Okay. Das war mal auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Ja. Was haben wir noch? GPG-Interface. Ja, ich möchte an dieser Stelle mal alle Programmierer und angehenden Programmierer und sonstiges dazu aufrufen, sich auch mal mit dem Thema zu befassen. Und zwar geht es um Folgendes, dass die Usability von GPG und Ähnlichem einfach nach wie vor für die Tonne ist.
Wenn du meinst, du jetzt im grafischen Bereich, ja, schaust.
Ich war erst einmal nicht sicher, um was der Vortrag eigentlich geht, aber im Prinzip geht es darum, dass zwar GPG als solche sicher ist, nur einen Otto-Normalverbraucher, also so Großmutter zu Hause und so weiter.
Ist das nichts mehr.
Allein eine Schlüsselerstellung ist ein halber Act. Und dann noch dazu Schlüssel implementieren und Schlüsselverwaltung und so weiter für Leute, die überhaupt keine Ahnung davon haben, ist einfach die Usability nach wie vor eine Katastrophe.
Ja. Das hat schon der Jacob Applebaum vor ein, zwei Jahren gemeint. Das Schlimmste, was halt, also das Beste, was uns passieren kann, sind schöne User-Interfaces zu Verschlüsselungstechnologien.
Also ich will das einfach mal.
Ich sehe es auch. Es ist zu überspitzt natürlich.
Ich will das einfach mal an Leute, die eventuell in der Lage sind, da was zu machen, in den Raum werfen. Vielleicht eben nur schönes Interface, Python oder was auch immer. Ich meine, in C macht der Grafikinterface eher wenig Sinn.
Ein Spaß.
Das zu erstellen. Geht auch. Aber es geht in anderen Sprachen sicher leichter und schöner.
Ja. Da gibt's ein bisschen was tut sich ja eher. Hast du von diesem Darkmail gehört, was ihr da auch in
Darkmail sagt man jetzt nichts.
Das war von dem Typen, der diese Snowden hat ein bestimmtes E-Mail-Service verwendet, das dann zugesperrt hat.
Laberbit,
genau. Und der Laberbit-Typ, der arbeitet eben auch einige Arbeiten an zu
sehen. Ja, jetzt weiß ich schon wieder, was du meinst. Ja, habe ich vor einem Vierteljahr oder so, habe ich mal da kurz was gelesen drüber.
Ja.
So nach dem Motto, schauen wir mal, was wirklich rauskommt.
So ist es ja immer bei diesen Dingen. Ja. Und man hängt ja nicht alleine dran, man muss dann halt immer ein Netzwerk agieren. Das ist ja wie das WhatsApp-Problem.
Aber da gibt es auch über das Bitcoin-Netzwerk, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Ding heißt, Peer-to-Peer-E-Mail. Ja. Wobei die Usability im größeren Stil dann natürlich auch wieder die Frage ist.
Ja.
Aber derzeit im kleinen Rahmen funktioniert es wohl ganz gut.
Ja, hoffentlich wird Verschlüsselung gemütlich.
Das habe ich ja irgendwo noch in der Ecke als Programm liegen. Ja gut, machen wir weiter im Text, also hier haben wir fertig. Der eine oder andere hat sicher mal was davon gehört, dass Xerox-Kopierer nicht das kopieren, was sie sollen. Oder vielmehr die Scans. Ja, was ist der Unterschied zwischen Kopie und Scan? Ja, klar.
Heutzutage ist es schon
schön. Und zwar ist es darum gegangen, dass die Zahlen Dreher drin haben.
Okay.
Da war vor, ja, ungefähr, war da ein ziemlich großer Aufschrei. Mhm. Und da gibt es einen sehr schönen Vortrag mit dem um 31C3 traue ich keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast, wo derjenige, der es gefunden hat, es ausführlich berichtet, wie er überhaupt auf das Problem draufgekommen ist, wie er mit Xerox kommuniziert hat, wie sich die am Anfang damit gewehrt haben und wie er das dann wirklich Schritt für Schritt und sachlich auf der wirklich sachlichen Ebene durchgezogen hat. Also wirklich sehr zu empfehlen, der Vortrag.
Was war genau los bei den Xerox-Kopierern und den Scans?
Die Leute, das klingt nach einer Bilderkennungssoftware, die laufen
haben. Ja, genau.
Mhm. Wozu?
Pattern Matching heißt das Ding, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und zwar Kompressionsverfahren, genau.
Also die fotografiert, die Scanmaschine fotografiert es, dann wird es komprimiert, aber wozu? Damit er Speicher spart? Für was?
Genau.
Für was? Ja.
Naja, noch haben den Speicher von also um das, wo es da geht, das sind große Kopieranlagen. Also das ist nicht der kleine Heimkopierer, sondern es sind wirklich große Kopierstraßen mit ein paar hundert User und Ähnlichem.
Okay.
Und da geht es natürlich auch um Platz.
Also der hat da eine interne Festplatte sozusagen und auf der will er das komprimiert ablegen.
Weiß nicht genau, wie die aufgebaut sind, habe ich mich nicht damit befasst. Mhm. Auf jeden Fall über das Pattern Matching versucht er Gleiches zu erkennen. Nur ist die Interpretation halt manchmal eher nicht normal, sondern experimental. Und man hat halt ein Riesenproblem. Es gibt einige Archive, die Dokumente sind nicht mehr vorhanden, sie sind nur noch als Scan vorhanden und jetzt bei nachweislich fraglicher Qualität.
Super.
Also jede Rechnung, die mit so einem Ding gescannt worden ist, kannst du grundlegend nochmal als nicht relevant kannst eliminieren.
Okay.
Da müssen die vor Gericht einmal das Original vorlegen, was nicht gescannt wurde. Und das werden viele Firmen gar nicht mehr können.
Verheerend.
Das klingt aber schlimm eigentlich.
Der Bug hat sich zurückgezogen um satte 8 Jahre.
Mhm. Also da ist
also
schon einige
Zeit acht, da. Was in 8 Jahren
gescannt... In 8 Jahren ist dem keiner aufgefallen, sozusagen, nur der Typ.
Draufgekommen sind es bei wirklich Plausibilitätsprobleme, wo Zahlendreher drin waren in Grundrissen von Plänen, wo ein großer Raum deutlich weniger Quadratmeter gehabt hätte wie eine kleine Besenkammer daneben.
Da kommt nämlich schon ein Idealfall, ein Problemfall.
Der also die dann wirklich auf den ersten Blick falsch waren. Ja. Und dann sind sie nachgegangen und sind draufgekommen, okay, da haben wir ein gröberes Problem. Aber wie gesagt, also das ist ein absolutes Highlight, der Vortrag. Er bringt es sehr amüsant rüber, auch wenn an der Sache, ehrlich gesagt, nur herzlich wenig Komisches dran ist.
Für Xerox dürfte das extrem unlustig sein.
Also er hat konferiert mit dem Vizedirektor von Xerox weltweit und dem Chef der Entwicklungsabteilung. Also die haben dann irgendwann nach einer Woche, sich durch alle Support-Ebenen zu kämpfen, dann doch irgendwie gemerkt, wir haben ein echtes Problem.
Mhm. Ja, das klingt doch auf jeden Fall in einer spannenden Geschichte als Vortrag.
Ja, was habe ich sonst noch? Okay, ja, das besprechen wir nachher und ja, ich gebe an der Stelle einfach mal weiter.
Mhm. Nur noch anschließend zu deiner Bemerkung mit dem Iris-Scanner, also dass man den sozusagen wirklich mit einem Foto manipulieren kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil ich weiß, dass Indien hat da so ein riesiges Programm laufen für Leute, die keinen Personalausweis haben, haben sie die Iris gescannt. Ne?
Ja, das ist das.
Wie gesagt, 600 dpi. Aber die haben das gleich skaliert auf ein paar Millionen Einwohner.
Ja, 600 dpi. Also nicht, kann jeder Tintenpisser, den man daheim stehen hat. Also da brauchst du nicht irgendwie Hardware oder so, sondern einfach aus dem nächsten Drucker raus zwei Löcher, das siehst, wo du hinschaust. Und gut.
Und noch was zur Bilderkennung von Xerox. So viel ich weiß, haben die ja diese Bilderkennung drinnen, damit sie nicht Geldscheine anfangs kopieren.
Das kann sein, dass die zusätzlich noch drin ist.
Also deshalb muss sie drin sein, aber das ist trotzdem keine Ausrede, dass sie es komprimieren. Ne?
Nee, aber hier geht es ums Kompressionsverfahren.
Ja, Wahnsinn, ja.
Du splittest praktisch das Bild auf in einzelne Fragmente mit dem Pattern Matching, der
einzelne
Buchstaben erkennt, einzelne Grafiken und je nachdem, was für ein Bildinhalt das du hast oder Fragmentinhalt, wird es mit einem anderen Kompressionsverfahren dargestellt. Weil du kannst ja zum Beispiel jetzt einen Text dann als JPEG ablegen, weil es ansonsten ja völlig verwaschen ist.
Mhm.
Also da brauchst du dann wieder was anderes und
ja.
Also wie gesagt, der Vortrag ist wirklich dringend zu empfehlen. Okay,
ich muss den ganzen 31 C3-Vorträge auf YouTube nachlesen.
Es geht eh, ist kein Ding, es sind ja gute 200 Stunden, ich weiß gar nicht, was du hast.
Ja.
Bye bye, real life.
Real was?
Ja. Okay, okay. Ja, bringen wir es hinter uns. Unangenehmstes zuerst.
Was denn?
Horst hat sich wieder peinlich aufgeführt. Okay, also nachdem ich jetzt, okay, ich werde jetzt 45, ja, schon reiche Erfahrung als politischer gelernter Österreicher. Und es ist mir zum ersten Mal passiert, dass ich auf einer Demonstration war, zu der die Bundesregierung und die Religionsvertreter aufgerufen haben. Und da habe ich mir gedacht, Zeichen, dass man alt wird. Also es ging um den Anschläge in Frankreich, also eine Gedenkkundgebung am Sonntag.
Ja.
Und ja, also ich war dort, war alles okay, 12.000 Leute, für Wien bei Sturm war das gar nicht so schlecht und mehrere Religionsvertreter haben halt kurze Reden gehalten und so. War ganz okay, kann man nichts dagegen sagen. Und was aber seltsam war, und das ist jetzt meine Geschichte, am Freitag, glaube ich, war direkt nach den Attentaten eine Gedenkkundgebung vor der französischen Botschaft, ganz spontan, wurde über Facebook organisiert. Und da bin ich halt hingegangen und es waren vielleicht 200, 300 Leute, also es war eher sehr überschaubar. Und es stand extra auf der Einladung, bitte keine Transparente, keine Spruchbänder, das ist nur eine Trauerkundgebung. Ne? Ich stehe da, man hört extrem viel Französisch, also es waren sozusagen sehr viele von der französischen Community in Wien, also viele Experts waren da. Und ja, es ist eine Trauerkundgebung, also manche haben Kerzen in der Hand gehabt und viele so Bleistifte als Zeichen des Karikatur. Ist, ja. Und dann ist ein Typ gekommen, also von optisch so eher schlank, runde Brillen, Spinner, und hat halt so ein Plakat in der Hand gehabt, also so ein Stangerl mit oben einem Pappendeckel drauf, und auf der einen Seite stand gegen gewalttätige islamische Terroristen und auf der anderen Seite stand irgendwie gegen französische Geheimdienste, die Atomkraftgegner ermorden. Also er hat angespielt auf die Versenkung der Rainbow Warrior, die jetzt ca. 10 bis 15 Jahre gleich hinter uns liegt. Ja. Und das hat er...
Ich verstehe deine Emotionsfrage.
Ja. Und den hat er da hingehalten und hat sich hingestellt. Das war ein Typ, der Spinner, war auf Ärger aus. Ja. Und okay, ich gehe hin, haben gesagt, das schaust du an, was da jetzt passiert. Und dann haben halt mehrere Franzosen und Österreicher haben auf den eingeredet, also er soll das wegtun oder das ist jetzt irgendwie eine Trauerkundgebung und bla bla bla. Und er hat halt nicht reagiert. Er hat gesagt, ja, also er demonstriert da und so, das ist sein Recht und so. Und die haben ihm dann gesagt, ja, das können Sie, ist ein gutes Anliegen, aber bitte das jetzt hier da falsch. Also die Leute waren nicht aggressiv zu ihm, sie haben es ihm wirklich mehrmals versucht, nett zu erklären. Wenn sie, eine Viertelstunde ist vergangen und irgendwann ist eine Frau dann böse geworden und hat gesagt, also sie holt jetzt die Polizei. Und dazu muss man sagen, eine Trauerkundgebung vor einer Botschaft, die hat jetzt keine riesigen Polizeibusse, die das absichern, sondern da stehen 3, 4 Polizisten, stehen am Botschaftsgeländer und schauen halt, dass niemand da auf das Blumenbeet steigt. Und wenn du da jetzt hingehst und zu einem Polizist sagst, ja bitte, der hat ein Plakat, was mir nicht passt, das muss einem klar sein, dann hat der Polizist andere Sorgen, als dass er das jetzt aussortiert hat. Und der hat da den Auftrag, die Botschaft zu bewachen. Ja, und dann habe ich halt den Mann angesprochen und gesagt, Herrn, genieren Sie sich nicht, dass Sie jetzt da die Demo kidnappen. Und ja, also er hält das da hoch und was ich dagegen habe und so. Er hat gesagt, ja, ob er sich nicht ein bisschen woanders hinstellen möchte, vielleicht 20 Meter weiter, da war so eine Art. Also dieser, beim Schwarzenberg-Denkmal ist das. Ja. Also es war Platz genug, so groß war die Demo nicht. Nein, er wollte nicht sich 20 Meter weiter hinstellen. Habe ich gesagt, Jens, Sie sind da auf Ärger aus, das wird jetzt schlecht ausgehen. Ne? Und er, ja, bedrohen Sie mich? Und habe ich gesagt, nein, ich bedrohe Sie nicht. Also, und also bedrohst du mich, hat er gesagt. Ne? Hat er gesagt, na, bedrohen, wir sind nicht bei Sie und ich bedrohe Sie nicht, versuche Sie zu beschützen. Aber er ist weiter dahin gestanden und ich habe gemerkt, dass das geht jetzt nicht, ne? Das, die Stimmung wird immer unguter. Und dann habe ich ihn halt genommen an dem Stabal, ja, habe das Stabal so zu mir runterbogen und habe gesagt, komm, jetzt gehen wir da hinten hin. Ja? Und habe gedacht, er wird jetzt notgedrungen, weil er sein Transparent nicht verlieren will, wird er mit mir halt die paar Meter weiter weggehen. Stattdessen hat er sich hingestellt und hat mit beiden Händen so an dem Stabal gezogen, also wie im Kindergarten, wenn man sich um ein Spielzeug streitet. Ja? Und da ich halt doch ein bisschen schwerer und stärker und größer bin, hat es Rutsch gemacht und ich habe das Plakat in der Hand gehabt und er hat das Stabal. Ich habe dann das Plakat halt also an einen Baum gestellt, ein paar Meter weiter, bin wieder zurück, er hat sich da mal geschlichen und die Leute haben dann gesagt, ja, bravo und so, bla bla. Und ja, dann bin ich halt rumgestanden, zuerst habe ich mir nichts gedacht und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es super traurig, auch, dass kein Anlass kann schrecklich genug sein, als dass nicht irgendein Spinner versucht, da jetzt seinen Standpunkt durchzudrücken auf Kosten von trauernden Leuten. Und das zweite ist, dass er jetzt mich sozusagen, also sein Punkt war wahrscheinlich, dass ich genauso ein Terrorist bin, der andere an seiner freien Meinungsäußerung hindert. Durch Gewalt, ne? Und das hat er jetzt sozusagen voll dargestellt. Und ich war natürlich von den ganzen Typen der Einzige, der drauf reingefallen ist. Ne? Ich dachte, yeah, auch ich bin das Terrorist. Das ist ein neuer Tiefpunkt in meinem Leben. Andererseits muss ich sagen, also ich hätte es trotzdem wieder gemacht, weil es einfach, irgendwo gibt es auch eine Schamgrenze, die man geht auch nicht auf eine Beerdigung und tut die Leute beleidigen. Ne? Das ist so viel dazu.
Was gibt es sonst noch? ich war ja in Berlin.
Ja, sprich,
chronologisch an. Drei, vier Tage. Habe ja nichts mehr wirklich touristisch was irgendwie dort zu erforschen, deswegen komme ich kaum aus Kreuzberg und Treptow raus.
Du kennst dich aus in Berlin.
Aber es gab ein Missionsziel diesmal, nämlich einer der Reisegruppe wollte das Holy Shit Shopping besuchen.
Das ist ein,
nochmal. Ein Holy Shit Shopping.
Holy Shit Shopping,
genau. Okay.
Richtig. Das klingt so nach Konsumverweigerung.
Ist es aber in dem Sinne nicht, weil es ist eigentlich ein relativ normaler, nicht normaler, aber es ist ein Weihnachtsmarkt, da kannst du Produkte kaufen. Es ist am selben Gelände wie der Club Tresor, also das ist so ein renommierter Elektronik-Club, der schon längere Zeit in Berlin vorhanden ist. Und es ist jetzt nicht in denselben Lokalitäten, aber ich habe mir sagen lassen, erzählen lassen, also im selben Gelände sozusagen.
Okay.
Das ist ein riesengroßes Fabriksgelände, drei Etagen, riesig groß. Die mittlere Etage war voll mit Essenszeug, unten waren so dies und das Produkte, sehr viel biologisch Korrektes, viele selbst hergestellte Dipsoßen und wertvolle Honigsachen.
Für die Gentrifizierungsgewinner.
Ja, oder lustige Buttons und solche Sachen.
Okay,
und ja, ganz oben, wenn die dritte Abteilung wurde dann abgedeckt durch Kleidung. Das konnte man machen.
Gregor sucht Hipster-Belustigungsstätten
ein. Ja, aber es hat mir wirklich gefallen. Also ich habe mich dort wirklich wohl gefühlt.
Ja, und
aber nicht zuletzt auch im Essensbereich.
Ja, ja. Das klingt so nach dem Fashmarkt.
Ja, genau. Die haben ja auch,
aber das Ganze war so eine nette Volksfeststimmung oder war mir so kommerziell ausgerichtet? Oder
also
war
kommerziell, das heißt eh so Berliner Style, so quasi extra nicht kommerziell oder so.
Ah.
Es war natürlich kommerziell, die
Standorte so, und so,
haben natürlich verkauft, aber prinzipiell hast du viel interessantes Zeug gefunden, zum Beispiel deutsche Kleinverlage, die irgendwie Bücher, die du jetzt nicht so im Laden findest, ausgestellt haben und so. Es war wirklich nicht uninteressant und ich hätte sicher noch mehr zugeschlagen, aber ich habe dort jetzt mal ein bisschen auf Essen mal nichts gekauft, aber es ist sehr, es sieht aus, wie es ist angenehm, vielleicht mal so einen Weihnachtsmarkt ohne dieses Last Christmas.
Okay.
Ein bisschen angenehmere, und musikalische Atmosphäre.
Von der Zielsetzung her war das so wie, wo kann ich jetzt für viel Geld eine Lederjacke kaufen, die so ausschaut, als habe ich sie vom Flohmarkt? Oder?
Ja, wie weiß, der alternative Kleidungsmarkt ist ja auch schon ein paar Leder weitergedreht.
Ah, okay.
Die sind jetzt schon sehr schick, aber sehr viele T-Shirts mit lustigen Aufdrucken.
Okay,
und also das hast du natürlich dann dort auch. Was ich empfehlen kann aus dem Essensbereich, was ich bis jetzt nämlich noch nicht gekannt habe, war die Zubereitungsart von Schweinefleisch. In einem Sandwich habe ich das gegessen. Nennt sich Pulled Pork. Habt ihr das
schon? Pulled Pork.
Ja, ist nichts für Leute, die Respekt oder ein bisschen Krausen haben vor Fleisch. Das ist eine fleischige Angelegenheit. Pulled Pork ist eine Zubereitungsart, in der das Schweinefleisch so lange gedämpft wird, bis es auseinanderfällt und nur noch ein Gras, also eine Fasermasse ist. Das ist natürlich ganz...
Ein zerkochtes
Schweinefleisch. Das Ganze in so in einem Burger-Scheitelbrötchen drinnen mit Chipotle oder so irgendwie so ein bisschen...
Aber dann isst du ja praktisch eine undefinierbare, bröselige Masse.
Denkt man sich.
Aber
also schaut man eher aus wie Corned Beef oder sowas.
Ja, es hat schon noch diese länglichen Fasern, also nicht ganz wie Corned
Beef,
aber es hat
so im Groben.
Es geht die Richtung.
Und es ist dann
schreckt euch nicht, nächstes Mal probiert es trotzdem. Es schaut auch nicht appetitlich aus, aber im Sandwich sieht es ja keiner.
Es schmeckt gut, oder?
Es schmeckt super, es schmeckt
wirklich traumhaft.
Pulled Pork.
Vom Gezogenen.
Gezogenes Schweinefleisch,
ja, mir fällt ein, ich muss noch was über Italien erzählen, aber nachher dann.
Ja, da fallen mir eigentlich nur die Blues Brothers ein. Wie war das? Ich bevorzuge ganze Tiere.
Ja, so viel zu Berlin. Was kann ich nur noch? Ich habe ja auch lange gespielt. Da kann ich vielleicht noch so ein Spiel zwischenwerfen mal.
Okay.
Weiter tun. Vielleicht gleich das Shadowrun Returns, was ich gespielt
habe. Darf ich noch was Ethnisches einwerfen, was nicht mit Spielen zu tun hat? Okay, also ich war in Italien, ja, und zwar in Norditalien, nach Weihnachten, und dort haben sie zu den Heiligen Drei Königen so ein Fest, ich glaube Epiphanie nennen sie es, glaube ich, Heilige Drei Könige. Und okay, auf jeden Fall habe ich mit der männlichen Dorfbevölkerung zusammen, habe ich einen riesigen Scheiterhaufen errichtet. Und oben war so ein Kreuz drauf und das wurde wirklich 2 Tage lang gearbeitet. Also sind mit Traktoren am Feld herumgefahren, also dort ist sehr flach und überall feucht eigentlich. Wurden so Holz gehackt oder so Büsche geschnitten halt, die gewuchert sind. Und das wurde alles mit Traktoren und Kränen und Mistgabeln auf ein riesiges Feld abgeladen. Okay. Und dann in einem großen Festival, aber wirklich nach 2 Tagen Arbeit, wurde das dann verbrannt.
Toll.
Und dann war wirklich so ein riesiger Scheiterhaufen, der wirklich so, schätze mal, 15, 20 Meter hoch war, also wirklich gescheit was können hat, und der hat dann auch stundenlang gebrannt und, ja. Und was ist der ganze Sinn dahinter? Also, angeblich ist das ein christliches Fest, oder ein Lehrer hat mir dann gesagt, na, das kommt schon von den Kelten oder so, also das hat eine sehr lange Tradition. Mhm. Und was mir so aufgefallen ist, es hat die gegeben, die einfach nur hingekommen sind zu dem Fest, und dann halt, da wurde dann auch so Brötchen ausgeteilt und Musik und es war also auf Volksfestcharakter, und jedes Dorf hat natürlich geschaut, dass sein Haufen größer ist als der vom Nachbardorf. Mhm. Und man hat sozusagen als Teilnehmer unterscheiden können die Leute, die nur hingehen, und da freut man sich dann, dass man sich sieht. Das ist einfach so eine gemeinsame Aktivität. Und aber ich war dann in der höheren Klasse, ich war nämlich in der Klasse, die mitgeholfen haben, den Scheiterhaufen zu bauen. Also, und das ist dann so eine Verbindungssache. Also,
man arbeitet was gemeinsam
und dann hast du ein ganz anderes Festgefühl. Und natürlich wurde beim Arbeiten ständig getrunken und gegessen.
Das
also ein das ständiges, ja, also es waren 2 Tage, ich bin sonst nicht so der Typ, der mit Feldarbeit irgendwas Lustiges anfängt, aber das war, habe ich schon beschlossen, ja, nächstes Jahr wieder 2 Tage am Feld umeinander mit der Mistgabel irgendwo hinstochern und ständig Schnaps angeboten kriegen. Und ja, natürlich war da auch die Sensation, dass ich extra aus Wien da jetzt auf ein italienisches Feld gegangen bin, habe mich alle gern gehabt und so weiter auch getan. Aber es ist lustig, dass sozusagen das gemeinsame Arbeiten so ein wesentliches Element ist, egal wie seltsam oder sinnlos, sinnfrei ein so ein Ereignis ist, weil sie alle gesagt haben, ja, jetzt haben wir 2 Tage gearbeitet und jetzt verbrennt das alles. Also anscheinend ist das, was Religion oder Gemeinschaftsgefühl halt ausmacht, dass man gemeinsam was tut und sich dann drüber freut.
Ja, das klingt ja, dass du dich dort wohlgefühlt hast.
Ja, das war aber
durchaus lustig. Wie lange insgesamt hast du gemeint? 4 oder 3?
Zwei, drei Tage haben sie, ja, also mindestens 2 Tage, wahrscheinlich haben sie sogar 3 Tage gearbeitet. Und am Abend wird es dann halt groß anzündet. Und die größte Sorge ist dann, ob der vom Nachbardorf, das Feuer, was man natürlich sieht, ob das irgendwie heller und größer ist als das eigene. Also sonst noch mehr hageln, dass der eigene Haufen noch größer wird. Ah ja, und rituell, also es war keine Hexe oder kein Ungläubiger oben auf dem Scheiterhaufen montiert, sondern es war so eine Art Kreuz, und da war eine Flasche Sekt und 2 Maiskolben montiert. Da haben sie mal gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass Wein und Brot
das
oben ist.
Ja, schon. Kann ich glauben, ja.
Auf Flickr, wenn man will, wenn man den Link sehen, habe ich lauter Videos von brennenden Scheiterhaufen.
Okay,
und sonst kann ich nur empfehlen, der Name der Rose. Wo natürlich Scheiterhaufen und Mittelalter
nicht ein. Nein, nein. Der Name der Rose ist wunderbar, aber nur zu lesen.
Achso, okay. Gut, müsste ich mal lesen.
Einfach Müll.
Das heißt, das Buch ist das besser, ganz eine neue Erkenntnis.
Nur mal ganz einfache Frage so für jemanden mit Minimum Intelligenz, den sollte auffallen, Mittelalter, Bauern lehnen sich gegen die Kirche auf und kommen damit durch, an der Story hat es
was. Ja, das ist ja Kino.
Das existiert im Buch nicht, nein.
Na gut, aber wenn du wirklich jetzt von Umberto Eco ein Buch 1:1 verfilmen möchtest, glaube ich, du scheiterst da.
Du kannst nur verlieren. Umberto Eco ist...
Nee, das wäre in dem Fall ja sogar gegangen. Also gerade der Name der Rose, das weiß ich jetzt gerade noch so auswendig, gerade am Anfang, wie sie hinkommen zu dem Kloster, da jagen die Mönche gerade ein Pferd. Und dann fließt der messerscharf draus, das Pferd, ich glaube Brunillus oder sowas heißen muss. Und es muss das Pferd vom Abzeigen, weil sonst würden nicht alle hinterherrennen. Also die ganze Logik, das kriegt da wirklich einen Bezug zu dem Ganzen. Und er steht da nicht so da als der Übertyp, der alles immer im Voraus weiß, sondern er baut da wirklich immer eine logische Kette auf. Und das, okay, das geht das im Film komplett verloren.
Ah, komplett nicht. Am Anfang erklärt er schon. Da gibt es eine ganz berühmte, also eine große Szene, wo der Sean Connery nämlich am Anfang dem Jungen ab, der gespielt wird von Christian Slater, ist nicht ein junger Ab, sondern halt sein Lehrling, halt, erklärt, warum er weiß, wo die Toilette ist. Und das erklärt er dann schön. Und dann weiß der Zuschauer auch, das muss man jetzt nicht geben. Wenn er mir jetzt jeglichen eigenen Schritt nämlich dann erklärt, warum er das so gedacht hat, dann wäre ich narrisch beim Zuschauen. Ich fand den Film, ich finde es sehr gut, ich mag den.
Hinweis, du sagst, man sollte es unbedingt
lesen. Nee, also wirklich, ja, okay. Das Buch ist
aber das ist ein Hinweis, den uns sowieso geben kann, Umberto Eco lesen, kein Fehler.
Ja, das verkrölte Pendel und die ersten eineinhalb Seiten überspringen.
Das letzte, was ich von ihm gelesen habe, war Der Friedhof in Prag, glaube ich, hat das geheißen. War eine Verschwörungsgeschichte auch. Exzellent, sehr spannend.
Eco habe ich schon lange nichts mehr gelesen. Aber vor Culture Panel, das weiß ich noch. Die ersten eineinhalb Seiten selektiert er die Leserschaft.
Ja, er schenkt einem nichts natürlich.
Nein, also da ganz klar, ab der zweiten, ab der dritten Seite oder so geht es dann ganz normal weiter. Nur da beschreibt er halt in einer Sprachgewalt eineinhalb Seiten lang im Prinzip, dass das Panel hin und her schwingt. Ja, das hätte man in ein bis zwei Sätze erzählt, da hätte man keine eineinhalb Seiten dafür gebraucht.
Ich habe mal versucht, das Hörbuch zu
kommen. Er selektiert einfach seine Leserschaft. Und ich glaube, das von Culture Panel ist das einzige Buch, wofür es eine Leseanleitung gibt. Okay. Da kann ich mich nur erinnern, da habe ich mich damals so wahnsinnig geärgert. Hab da mal so immer wieder mal ein Stück gelesen. Der springt ja dann immer von einem Satz zum nächsten in der Handlung hin und her. Und irgendwann denke ich mir, wo springt jetzt der hin? Ja, dann haben wir das mal ganz in Ruhe überlegt. Mal zwei, drei Minuten tief durchatmen, was ist jetzt überhaupt passiert? Und wir draufkommen, der hat mal glatte 30, 35 Seiten, ist einfach mal Gedanken nachgehangen, was mit der Story überhaupt nichts zu tun hat.
Ja, was sagt uns das? Die wahren Abenteuer sind im Kopf, ne?
Nee, nur man hat ja zwischendurch dann wieder aufgehört gehabt und so weiter. Und schlagartig springt er dann wieder zurück, weil ich echt dachte, also, ey, man kann es schon übertreiben auch.
Ja. Beim verkohlten Pendel ist mir auch aufgefallen, dass ich eigentlich angefangen habe, das Hörbuch. Aber ich habe es von der Konzentration einfach nicht geschafft. Das sind so lange Sätze und du kommst dann so nach 10 Minuten drauf, okay, Moment, wo ist der jetzt eigentlich?
Es war eben so eine Wäscheliste.
Ja, genau. Man musste dann im Endeffekt, wenn man es gelesen hat, weiß man, okay, hätte man ruhig drüber. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall.
Nee, es tauchen dabei ein paar sehr interessante Fragen auf.
Ja. Noch kleine Anmerkung zu Namen der Rose. Ich habe gar nicht gewusst, dass es eine Bernd Eichinger Produktion war damals.
Doch,
gell? Also gut, gell? Dass das so lange mit den anderen Filmen dann später in Verbindung gebracht habe. Ja. Und natürlich der Quartier. Sogar jetzt aber Schluss mit im Namen der Rose.
Entschuldigung, kulturell können wir jetzt die Runde kaum mehr heben.
Ja, stimmt. Jetzt, haben wir jetzt kann man wieder Tiefschläge fahren.
Genau, und jetzt geht's
nach dieser Hochkultur.
Ja, weil wir schon bei Hochkultur sind, naja, dann müssen wir vielleicht doch nochmal auf Paris zurückkommen.
Paris?
Ja. Dieses leidige Thema die letzten
Tage. Also die Terroranschläge meinst du
jetzt? Ja. Was heißt Terroranschläge? Das war einfach nur... Ich finde es einfach sehr bedauerlich, weil ich meine, Charlie Hebdo war mir eigentlich schon die letzten Jahre immer wieder mal ein Begriff. Nur was mir jetzt auffällt, ist, dass auf einmal die Diskussion losgeht, wie weit darf Satire gehen? Und wann ist es eine Beleidigung? Also
das ist übrigens auch ein juristisches Problem, weil es gibt ja auch in Österreich den unseren Religionsverhetzungsparagrafen. Das heißt, du kannst dich strafbar machen in Österreich, wenn du über anerkannte Religionsgemeinschaften Satire machst. So der Peter Pilz hat gerade eine Aktion, dass dieser Paragraph geändert wird, aber es geht sowohl um Gottesdienststörung anerkannter Gemeinschaft, also Religionsgemeinschaften, als auch Beleidigung und Herabwürdigung. Also es ist durchaus nicht so, dass wir im Westen sozusagen Religionskritik frei erlauben, sondern das ist auch in Gesetze gegossen, dass du das hier nicht darfst. Nur wissen das viele Leute nicht.
Na gut, also in Deutschland sind die Gesetze zwar lockerer, aber deswegen zensiert man auch, was es Zeug hält. Da gibt es einige Vorfälle, wo Sendungen schon fertig waren, aber die sind halt dann einfach nicht gezeigt worden, etc., etc. Weil man ist ja so liberal, dass man sich lieber selbst zensiert, als irgendein Problem an der Backe zu haben.
Ja, Zensur funktioniert auf vielen Ebenen.
Satire darf alles. Und ja, Charlie Hebdo ist sehr weit an der Schmerzgrenze. Keine Frage. Also ich habe da auch Sachen gesehen, wo ich mir schon gedacht habe, also das wäre jetzt nicht mehr meins. Aber das muss man einfach ertragen. Das muss möglich sein, sowas zu bringen. So wie zum Beispiel vor kurzem erst das Titelblatt, wo es in Holland da steht, den haben, wo der Schniedel raushängt und so weiter. Und das eben auf dem Titelbild von einer Satirezeitung. Oder genauso, weil sie es jetzt so runterbrechen, als hätten die nur Religionssatire gemacht. Na, falsch.
Die haben gegen alle ausgeteilt.
Eben, die haben gegen alle ausgeteilt. Religion, egal in welche Glaubensrichtung, war halt auch mit dabei. Wenn gerade wieder Anlass da war, dann haben sie da ausgeteilt. Und das völlig zu Recht.
Also du findest, das wird gerade zur Zeit die falsche Debatte geführt, dass man so diese Satire, wie weit Satire darf gehen, diese Debatte sollte man...
Das ist im Prinzip nichts weiter wie der Versuch, die Meinungsfreiheit zu begrenzen. Das ist eigentlich genau das, was die Attentäter wollten. Also das ist eigentlich die völlig falsche Reaktion drauf. Und ja, das muss man halt einfach aushalten. Und wenn ich es nicht sehen will, na okay, dann schaue ich woanders hin, dann blättere um oder schalt um oder was auch immer. Ich muss mir das nicht anschauen. Wenn es keiner sehen will, dann werden sie sich was anderes überlegen oder pleite gehen. Aber so viel Freiheit muss halt einfach drin sein.
Ja, aber ich glaube, dass Frankreich da weiter ist oder liberaler als wir. Ja. Also gefühlt als Österreicher zumindest. Also Österreich ist da viel verklemmter, was Satire betrifft.
Also das, was Charlie Hebdo teilweise gezeigt hat, das wäre in Österreich oder auch in Deutschland völlig undenkbar gewesen. Ja. Also da ist Frankreich auf jeden Fall weiter.
Kannst du auch nicht in Österreich denken, dass irgendein Politiker auf einer Titelseite kommt von einem Magazin, das nur irgendeine Auswertung hat, was aus der Hose raushängt. Das tut man nicht. Das braucht nicht einmal in ein Gesetz gegossen werden. Da
muss man schauen, ob ich das finde, wenn ich dran denke, schicke das. Dem hängt wirklich der Schniedel raus und dann noch irgendeine Sprechblase dazu, irgendwie so more President oder irgendwie so. Also, ich meine, ist natürlich immer schwierig, weil ich spreche ja kein Französisch, also von daher, ansonsten hätte man das Ding eh öfter mal geholt. Ich gehöre eher zur Titanic-Leser-Fraktion.
Ja. Wobei, also ich lese selten Titanic, aber ich schätze, die Titanic ist schon spurharmloser als die...
Ja. Um Längen, ja. Also so extrem wird sie Titanic wohl auch nie machen, wobei die jetzt auch nicht ohne sind. Also ich denke jetzt nur an das Cover mit dem Papst.
Welches?
Das wurde der Vatikan verklagt, wo es der Vatikan verklagt haben, wo sie vorne anpisst und hinten die braune Spur runtergeht. Also dieses Doppelseiten-Cover. Was waren in letzter Zeit nur so die Titelseiten? Merkel mit Handtäschchen auf dem Pferd als Fotomontage auf dem Putin-Sattelt.
Ach so, okay.
Also freier Oberkörper nur vom Putin. Okay, und hat dann das Handtäschchen umgehängt und den Kopf von der Merkel draufgesetzt. Oder letztens auch wieder Merkel als Schreck der Terroristen. Oben ohne in der Wüste so wie so der Geist in Mumie so hinten so und die ganzen Araber laufen davon und nein, sie haben nicht ihre Originaloberweite genommen. Dann wüsste es auch, warum die ganzen Araber davonlaufen.
Was hast du eigentlich, kennst du das MOF? Das sehe ich jetzt öfters in Wien.
Das ist aus Oberösterreich, ja, vom Haderer.
Genau,
das ist ein
das Schundheftel beschreibt das ja selber. Das
genau,
ist ein
Lied, richtig, ja. Und ja, kannst du mal nachschauen, das kostet glaube ich nicht viel. Liegt
bei den Kriegt Tabak man das jetzt zu kaufen?
Ja, es hat bis jetzt eben, bis vor kurzem nicht, aber die letzten 3-4 Monate ist es mir aufgefallen, dass es zumindest bei meiner Tabaktrafik im 6. Bezirk liegt es auch vorne. Und das ist nicht das einzige Lokal, wo es mir jetzt
aufgefallen ist. Das heißt, man müsste auch in besseren Zeitschriften handeln, müsste man es kriegen. Ne?
Es sollte eigentlich jetzt möglich sein.
Okay. Also bei Trafiken werde ich es nie finden.
Ja, dann gehst du halt in Zeitschriften halt.
Ja.
Und dann nimm doch mal ein Slit, das ist auf jeden Fall, ich bin jetzt nicht ein hundertprozentiger Fan davon, aber ich finde es ganz nett irgendwie und er hat schon immer wieder seine...
Man muss sagen, vom Haderer, auch wenn man der Humor jetzt nicht so sein ist, ich finde, er ist von den österreichischen Karikaturisten einer, der am schönsten zeichnet. Er ist ja Werbegrafiker. Also richtig diese...
Prinzipiell, ich finde es auch eine sympathische Publikation.
Ja, und das ist richtig lieb.
Ganz gut, und da kann man natürlich Politiker
auch. Ich finde mit am besten in Österreich wirklich in Dijks.
Dexter.
Also was der über die Jahre verbrochen hat, abgesehen einmal von den Gesichtern und Mimiken, die er überzeichnet.
Das Schöne ist ja, dass je länger du in Österreich lebst, desto mehr merkst du, Dykes untertreibt.
Ja, naja.
Zuerst ist das, ich habe das als 12-Jähriger gesagt, das darf doch nicht sein. Und ich denke mir, ja. Dykes untertreibt.
Und also die wirklichen Klassiker von ihm, zum Beispiel der Panzer mit einem jetzt für Kinderaufkleber und so weiter. Also die unvergessenen Sachen, ja, also manchmal denkst du schon so, wow.
Ja, nein, der Typ, der hat's mit dem Blick aufs Wesentliche.
Und wie gesagt, gerade die Gesichtszüge und so weiter, die sind teilweise wirklich dermaßen schön ausgearbeitet.
Ja, vor allem so die Idee, wo du sagst, das ist ein Arschgesicht und dann fährst du U-Bahn und so und du weißt, das ist alles noch viel schlimmer.
Ja, ja, schaut aus wie ein Bild von Hieronymus Bosch, ne?
Genau. Ja. Tja.
Ich meine, nur beim Dykes, das ist halt unterschwellig und
brauchst du ein bisschen länger dazu zum Kapieren.
Titanic ist dann schon deutlich gröber. Und Charlie Hebdo, das war halt schon.
Und wie das sagt ja unser allerlustigster Europaparlamentsabgeordneter Sonneborn, der war doch bei Titanic in der Redaktion, oder?
Achso, ja, das war der frühere Chefredakteur.
Ja, der
finde ich cool. Die Partei.
Die Partei, ja. Das ist extrem cool.
Wir beim nächsten Mal leveln.
Zum Thema lustiger Leben.
Ach ja, da gab es ja noch was. Willst du starten oder soll ich starten?
Das ist ein bisschen langatmig, ich muss auch nicht unbedingt heute machen.
Ja,
wir können davor noch kurz ein anderes Thema machen. Wie schaut es denn aus?
Nur
sehr kurz. Austria Game Jam.
Ja, Austria Game Jam findet statt, ist meine letzte, danke, dass du mir sagst, meine letzte Information findet statt in den Räumen der FH Technikum Wien am 20. Bezirk im Hochstädtplatz. Und zwar findet statt im Rahmen einer Central European Game Conference. Und man kann sich um 25 Euro ein Ticket zur Austria Game Jam kaufen.
Nein, kannst du nicht.
Ist schon aus?
Das ist zumindest nichts auf der Homepage, weil das wäre eigentlich mein Punkt gewesen.
Nein, ich habe dir doch den Link geschickt, wo man sich anmelden kann.
Genau. Und, ja? Und wenn es auf die Seite geht, dann gibt es nur irgendwelche Konferenztickets.
Nein, man kann anklicken, nur only Konferenz. Kannst du nicht?
Nein, kannst du nicht.
Ich nehme das jetzt mal so, ich habe noch nicht wirklich geklickt.
Ich habe jetzt immer was auf die Info geschickt, die bewusst eine falsche E-Mail-Adresse gesetzt haben wieder.
Okay.
Das finde ich auch schon, also erst einmal ist sehr grenzwertig, man sollte eigentlich schon wirklich.
Das heißt das erste Mal, dass sie dieses mit der Konferenz koppeln und ich nehme an, deshalb gibt es da noch einige.
Das kommt dann um. Zufälliger Tippfehler, ja ganz klar. Ich meine, Impressumsverstoß eigentlich, ja.
Also man könnte Klaus, ich kenne die Typen, die seit 5 Jahren die Austria Game Jam machen, die sind nicht bösartig. Ja, sind vielleicht jetzt, die kriegen auch nichts zahlt dafür, die machen das alle aus Liebe und in ihrer Freizeit. Also was immer da schief geht, ist sicher keine Verschwörung. Das ist einfach Pech oder erst, wie soll ich sagen, Lernprozess.
Fehler, in Anführungszeichen.
Nein, wirklich, das sind nur okay Leute.
Ja, das sind die klassischen Spambot-Geschichten, nur ist halt nicht wirklich in Ordnung.
So, ich werde mit Ihnen drüber reden, ja. Ich nehme an,
Sie wissen es schon. Ich habe es ja nicht geschrieben, aber schauen wir mal, ob da eine neue Response kommt innerhalb der nächsten Woche. Ansonsten drücke ich dir die Kamera in die Hand, weil ich gehe nicht auf die Konferenz, nur damit ich dann dorthin gehen kann.
Nein, du, nur auf die Austria Game Jam. Das heißt, du wirst nicht hingehen, oder?
Das kommt drauf an, wenn ich ein Ticket nur für die Award kriege, dann ja. Aber auf die Konferenz werde ich nicht gehen, ich werde auch nicht mehr dafür zahlen.
Nein, ich auch nicht. Okay. Ich melde auch 3 Schüler von mir an. Also ich zahle denen sicher kein Konferenzticket. Nein, 25 Euro. Ich kann jetzt nur sagen, berichten von den bisherigen Game Jams, die ich erlebt habe. Das ist ein fairer Preis. Du bist 3 Tage dort, machst die Austria Game Jam mit. Also das ist Teil der Global Game Jam. Du kriegst ein Thema vorgegeben, sollst dann an einem Wochenende ein Spiel dazu programmieren. Und je nachdem, du kriegst es zusammen oder du kriegst es nicht zusammen, aber auf jeden Fall, du hast eine super Zeit gehabt. Es wird für Essen gesorgt. Du bist mit lauter Nerds umgeben, die auch gerne Spiele programmieren. Und nachher, ich finde, das ist das extrem Faszinierende, am Freitag fängt das an. Da wird sozusagen die Idee entwickelt und gepitcht zu dem Thema, was man machen will. Und am Sonntagabend schaust, was ist wirklich rausgekommen. Und das ist so extrem, sehr bewundernswert. Manche, weil die machen da wirklich zum Teil besser, als es im Pitch war, und manche einfach großartige Idee und leider nichts zusammengebracht und so. Das ist halt sehr faszinierend, weil da wirklich an Resultaten gemessen wird.
Ein flüchtiger Bekannter jetzt, der immer Nachtaufpassung macht in der Halle auf dem C3 drum. Da hast du ja, über Nacht kannst du ja da in der Turnhalle pennen.
Ja, wie war denn das? Erzähl mal von diesem Massenpennen-Saal.
Ja, hat schon passt.
Ist da nicht jeder schnarcht und kotzt und jammert und du möchtest schon
dafür raus? Gibt's Ohrenstöpsel und wenn du da ohne reinlegt, ist selber schuld.
Okay, okay.
Und wenn einer schnarcht, bin ich das.
Aha. Du hast alle weggeschnarcht. Ja, und nee, sonst war's akzeptabel, oder?
Ja, nee, das passt schon.
Ja, ja.
Also, ist für mich okay, weil, du haust eben was zum Schlafen rein.
Ja,
was braucht er großartig?
Mhm.
Gut, sanitäre Einrichtungen sind natürlich ein gewisses Problem bei...
Weil alle gleichzeitig Lulu wollen, oder?
Nee, aber nach 3-4 Tagen schaut halt einfach Dusche da irgendwo katastrophal aus, weil die ist halt für 10 Leute ausgelegt und nicht für 200-300.
Kann man verstehen.
Und dann eben auch 4 Tage Dauer, also irgendwann schwimmt dann der ganze Boden und so weiter, aber ja, okay, gut. So what?
So, ja, das gibt man schon Festivals ja auch.
Nein, da sind einfach die Hallen nicht dafür ausgelegt und ja gut, da muss man durch. Nee, aber der ist eben auch, der macht jetzt mit in Hamburg auf der Game Jam.
Mhm.
Und der ist Grafikdesigner.
Ah.
Also für die höheren Dinger, was der da so treibt und mit dem auch noch plaudert hab.
Mhm.
Ja, also den kenne ich vom letzten, der hier, also mit dem bin ich eigentlich ganz gut zurechtgekommen, der ist ganz lässig.
Okay.
Hm. So, jetzt noch
Schönes Bittes, ja.
Aber ich mach vielleicht nur einen Teil und den
Rest nicht alles
halt machen. Ja. Genau. Ich erzähle einfach von dem, wo es mein Anliegen ist, das dann auch zu kommunizieren, dass es halt eigentlich ein großartiges Spiel ist, aber die Umsetzung schlecht ist. Damit habe ich meine Review schon vorweg genommen. Es geht um die Android-Umsetzung von Shadowrun Returns. Das war ein Rollenspiel im Cyberpunk-Milieu.
Ja, ist Moment, ein Rollenspiel. Ich glaube, ich kann es mitreden, weil das habe ich, glaube ich, auch gespielt. Okay. Ist das das mit der ISO 3D-Grafik? Du siehst von schräg oben und ist eher so taktisch.
Richtig.
Ja. Genau. Bitte. Wir und reden mal über
selbe Spiel. Ist anscheinend ist ein Klassiker. Ich habe Shadowrun schon immer im Ohr gehabt.
Kommt du warst aber kein Shadowrun-Leser oder Spieler.
Nein, nicht. Ich weiß aber, dass es eben ein Tabletop, also ein klassisches Rollenspiel mit Papier, Pen und Paper dazu gegeben gibt oder gegeben hat. Ich weiß nicht, ob da jetzt aktuelle Editionen noch draußen sind. Und das ist auf jeden Fall, ist, glaube ich, ein Kickstarter mal gekommen für das Projekt Shadowrun Returns. Also es war schon mal, glaube ich, 80er, 90er mal ein Rollenspiel, ein sehr beliebtes, auch auf dem Computer. Und jetzt haben sie es eben wieder neu aufgelegt, das Ganze mit aufgehübschter Grafik.
Falls jetzt noch Nicht-Nerds zuhören, nur kurz eine Erklärung, was Shadowrun ist. Also das ist ein Science-Fiction-Szenario sozusagen. Es gibt auch eine sehr populäre Bücherreihe eigentlich dazu. Mhm. Und es ist halt so in den 90ern und 80ern entstanden und im Jahr 2000, jetzt alles schon lange weg, bricht sozusagen die Magie aus einer in eine konzernmoderne Welt rein und du hast dann sozusagen nicht nur Elfen gegen Zwerge, gegen Magier, sondern du hast da reingemischt dann auch noch böse Konzerne, die die Welt beherrschen. Nationalstaaten sind so total die Unterlinie von den Konzernen und die bekämpfen sich alle mit geheuerten Hackern und Riggern und Messerklauen. Das sind so versalberte Typen, die so Unterarmklingen haben und Laseroptik im Auge und Hacker natürlich, die so eine Datenbuchse in der Schläfe haben.
Das ist ein Cyberpunk-Ding aus den 90er. Oder
ja, Cyberpunk vermischt mit Fantasy.
Das darf man ja heute schon fast gar nicht mehr sagen.
William Gibson,
Also Cyberpunk ist ja schon zum Unwort degradiert, aber...
Nein, das hat schon was, die Mischung.
Ja, also Cyberpunk, ja, als Wort, weil halt da noch fast nichts mehr nach... Also Cyberpunk war eine Zeit lang sehr populär oder so,
ja,
aber der klassische Cyberpunk ist jetzt einfach seltener geworden. Weil
es einfach von der Wirklichkeit eingeholt wurde.
Erstens, genau, das ist ja auch einer meiner, so, ich will jetzt keine wirklichen Theorien, aber ich lasse das jetzt einfach mal so heraus. Also William Gibson hat mit Neuromancer ja so einen Cyberpunk-Klassiker geschaffen, wenn man sich die jetzigen William Gibson durchliest. Ausgenommen vom Neuesten, ich glaube, da geht er wieder ein bisschen weiter in die Zukunft, hat er sich ihm an die sehr nahe Zukunft
gehalten. Ja, aber das war auch durchaus ein Verdienst, das sehr viele Dinge sehr präzise oder aufzeigen zu können. Mhm, nicht nur Entwicklungen, sondern auch die Probleme, die damit einhergehen.
Genau.
Zum Beispiel, dass Konzerne mächtiger als Staaten werden oder das.
Genau, und jetzt habe ich den
Faden verloren.
Meine Theorie. Wurscht, das ist ein allgemeines Problem mit Science-Fiction-Autoren. Wurscht. Auf jeden Fall, das Spiel selber ist großartig, ich habe es bis zum Endgegner gespielt. Die taktischen Kämpfe sind rundenbasiert.
Ja.
Es ist wirklich angenehm zu spielen. Mich hat der Kampf, ich habe UFO sehr viel zugesehen beim Kämpfen und mich hat das Kampfsystem
ein bisschen an UFO erinnert,
von Shadowruns UFO erinnert, besonders das Deckungssystem. Also man kann sich so hinter kleinen Gegenständen verstecken und dann sieht man so ein kleines Schild angenehm.
gezeigt und zeigt, ob du ganze
Deckung hast. Vier Richtungen, die
das halben Deckung hast. Du kannst, hast eben so einen gewissen Aktionsradius. Und es ist insofern ein bisschen, für mich war es ungewöhnlich, dass das Spiel, ich habe seit langem wieder mal ein Rollenspiel in die Hand genommen, dass du da jetzt nicht in dem Sinne frei bist, dass du dich jetzt in Arealen dann ewig lang bewegen kannst und sozusagen grindest und dich hochzuholen oder so, sondern du wirst eigentlich direkt von großer Mission zu großer Mission geschickt und kehrst dann, das ist durch die Handlung erklärt, in ein spezielles
Portal
zurück, in einem Pub, genau, und dort hast du dann halt deine Händler und eine paar Kontaktpersonen, mit denen du reden kannst.
Und was ich sagen muss, die sind sehr schön auch gemacht, ne, die Texte und so.
Die Texte vor allem sind mir aufgefallen und da ist mir auch die Verwandtschaft zum Tabletop aufgefallen. Also bei diesen ganzen Pen and Paper Rollenspielen, da hast du ja immer sogenannte Flavortexte. Das spielt liest der Spielleiter vor oder denkt er sich selber aus und das gibt dir dann schon so die Idee, wie eine gewisse Abschnitt oder so ausschaut. Und hier hast du ja auch beim Ladescreen dann halt immer diese Flavortexte und normalerweise liest man über sowas drüber, aber dadurch, dass dieses Spiel auch keine Sprachausgabe benutzt oder so, du bist wirklich gezwungen, das mitzulesen. Ja? Und das hat sich aber sehr ausgezahlt, weil diese Texte wirklich gut geschrieben sind.
Ja, ist mir auch aufgefallen beim Einspielen.
Da muss ich sagen, das hat echt Stimmung gemacht und das habe ich mich auch wie in alten Zeiten. Weil früher, ich habe ja begonnen mit Advanced Dungeons and Dragons Rollenspielen, ja, und damals war es am C64er noch eine Art von Kopierschutz, dass wenn da so ein Flavortext gekommen ist, ist nicht der Flavortext im Bildschirm gestanden,
sondern Blätter im Handbuch. Blätter
im Handbuch Nummer 68 und dort steht dieser entsprechende Flavortext. Hatten wir selten damals. War deswegen auch ein ziemlich leeres Spielerlebnis, deswegen war ich ziemlich glücklich jetzt. Damit bin auch schon fast durch damit, der Endkampf, der ist halt schwer, den muss ich noch, glaube ich, ein bisschen liegen lassen und dann wieder aufnehmen. Aber
du hast es nicht geschafft, oder?
Ich habe den Endkampf noch nicht geschafft, also ich bin jetzt gerade ganz, 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 ganz Finale sozusagen. Trotzdem keine Empfehlung. Keine Empfehlung, sondern eine Warnung, weil das unter Android, ich habe ja ein relativ neues Tablet.
Und du spielst das am Tablet?
Ich spiele das am Tablet.
Ah, okay.
Ich habe das im Google Play Store, gibt es für Android, dieses Spiel. Kostet, glaube ich, 4,99 Euro. Erwirkt mich nicht, wenn das nicht stimmt. Und es ist einfach langsam. Und ich habe also jetzt... Kann man natürlich vorwerfen, liegt an meinem Tablet oder so, aber ich glaube, Vergleich-Hardware wurde das auch ausprobiert, auf Gleichalter und auf älterer Hardware. Die ältere Hardware ist überhaupt
also abgestürzt. Also PCs meinst du jetzt oder
Android-Tablets? Alles Tablets,
ja, okay.
Alle ganzen Android-Versionen. Und es braucht halt zum Beispiel das Laden sehr, sehr lange. Und es sind immer an Stellen, man merkt es halt so richtig, es ist jetzt nicht wirklich die Performance, die eingeht, irgendwas anderes hakt, die haben es irgendwie technisch schlecht umgesetzt. Weil zum Beispiel, wenn du den Safe-Screen aufrufst, ja, dann braucht das sehr lange, um jeden einzelnen Speicherstand aufzurüsten. Oh, ja. Und das ist halt bei so einem relativ komplexeren Rollenspiel halt nervig, weil du musst halt schon strategisch gut immer Speicherpunkte setzen. Weil dann merkst du mal, okay, du gehst in einen Kampf rein mit irgendwie den super Feuerkraft, ja, aber du brauchst eigentlich den totalen schlauen Hacker oder so und dann musst du halt wieder zurückgehen und laden und das war halt bei diesem Spiel sehr, sehr schwierig. Abgestürzt ist es mir nicht, aber es ist sehr ressourcenhungrig und es ist wirklich
langsam. Das war nicht dein Vergnügen am
Tablet. Ich habe es trotzdem fertig, fertig gespielt, aber nicht deswegen. Jetzt kann ich noch annehmen, was ich sehr nett finde bei diesem Spiel, was ja auch beim Cyberpunk ist, das ist, wenn du dich einhackst, in sozusagen so Anführungszeichen Matrix oder so, ist das nett, weil dann während die Runden, wo dieser Hacker halt in dieser Welt ist, werden dann extra dargestellt. Das hat so eine eigene grafische Ansicht, diese Matrix-Welt. Und das hat ein eigenes, also jetzt kein eigenes Kampfsystem, aber ein simplifiziertes, also so ein bisschen wie die reale Welt, nur einfacher. Und du hast dann halt, weiß ich nicht, so Programme, die du starten kannst und kannst dich dann so bekämpfen. Das ist eine ganz eigene Welt. Und ich fand das einfach auch total nett. Besonders, weil es auch diese Mechanik hat, solange der Typ eingeloggt ist, ist er ja so bewusstlos. Das heißt, du musst in der realen Welt diesen Hacker dann beschützen, dass er nicht von irgendwelchen Monstern platt gemacht wird und der Hacker muss halt in der virtuellen irgendwelche Banken aufhalten. Also ich muss sagen, ein Spiel, das ich trotz der schlechten technischen Umsetzung gerne gespielt habe. Man kann sich sicherlich besorgen, dann informiert ihr euch auf welcher Plattform und wo das gut funktioniert, dann kann da auch nichts schief gehen, weil das Spiel an sich ist wirklich, macht wirklich Spaß.
Frage jetzt, also du hast das unter Steam nämlich an für Android oder
ich direkt vom Play Store gekauft.
Weil ich habe es auf Steam, ich weiß es nicht mehr warum, Und ich habe jetzt aber kein Tablet, wo ich das spielen kann. Ich kann nur berichten, ich habe es am PC gespielt, unter Linux, auf Steam. Und das Spielerlebnis war auch schön. Na, und was mir auch wie dir aufgefallen ist, die, also es macht wirklich Spaß, die Beschreibungstexte zu lesen. Da gibt es einen Waffenhändler in einem Pub da, zu dem du hingehst, und der hat einfach einen netten Flavortext. Der tut jetzt nichts zum Spiel, aber das schafft einfach Atmosphäre. Also.
Total, und das ist auch für mich, bin ich drauf gekommen, total wichtig, weil das, ich weiß nicht, also vielleicht im nächsten Podcast werde ich mehr über diese, über die Ego-Shooter, die ich, wo ich zugeschaut habe, erzählen und was dort erzählt wird. Man muss wirklich sagen, da ist ein wirklicher qualitativer Unterschied, weil diese Texte sind, wenn es das Originaltexte sind, gut gealtert, aber auch wirklich nicht dumm geschrieben.
Ja, ja.
Das ist echt gut. Also, gutes,
also liebe Spiel. Spielentwickler, bitte gutes mehr Flavortexte, die was gut sind. Ja.
Ja,
und so. Aber ich vermute jetzt echt, dass wirklich die Android-Umsetzung da einfach schlecht ist und dass das am PC ein schöneres Spiel
ist. Das ist ja. kann gut möglich sein. Doch, ja.
Klaus, du verziehst schon dein Gesicht.
Oh, nö, aber mir fällt gerade noch so ein, also wenn wir gerade noch bei Buchempfehlungen sind, falls noch jemand auftreibt, der gute alte Schockwellenreiter.
Ach, den würde ich auch.
Ja, ja, sicher, Moment.
Hast du nicht?
Nein, habe ich nicht gelesen, das ist eine absolute Lücke.
Meinst du jetzt den Blog oder? Meinst du
was sagen? Nein, ich meine das Buch.
Es gibt ein Buch. Ach, jetzt wird es schwierig.
Hm? Okay,
wir werden googeln. Ich mit dem Thema nicht angekommen.
Nein, schaue ich auch.
Ja.
Nee, und, also absolutes Highlight.
Ja, okay.
Wenn es mir nachher mal die E-Mail-Adresse gibst.
Ja, das ist sehr gut.
Ich habe das noch irgendwo auf dem E-Book.
Okay.
Aber der wird nicht mehr aufgelegt aufgrund von Lizenzstreitereien, weil wohl da die Lizenzen immer unklar sind. Von daher ist es ein gewisses Problem, das Ding neu aufzulegen oder so.
Okay,
also habe ich zumindest mal gehört. Okay. Das Original wird mit über 40, 50 Euro gehandelt. Also nicht sonderlich sinnvoll
zu bekommen. Tja, interessant,
Schockenwelle. Nee, den habe ich früher mal gelesen und ja, der gehört wirklich zu den Highlights.
Gut, sehr gut.
Du hast nicht so eine schöne YouTube-Empfehlung für uns wie Raumpilot?
Such doch mal unter 31C3.
Gibt es eine eigene
gute Show-Empfehlung?
Achso, ja, das sowieso. Nein, ich meine so für
so um die 200 Stunden.
Für den kleinen, schönen Trash zwischendurch. Weil sonst grätsche ich jetzt noch ganz schnell rein.
Mach das mal, du.
Meine derzeitige Lieblings-Trash-Fernsehserie ist endlich in die zweite Episode, in die zweite Season gestartet, nämlich Danger 5.
Ah, okay. Ich glaube, davon hast du schon mal
erzählt. Habe ich schon mal erzählt. Also das Ganze geht zurück auf YouTube. Bitte einfach schauen nach Italian Spider-Man. Ist dort komplett auf YouTube.
Mhm.
Und ist einfach eine sehr trashige, steht zu seinem Trash. Also liebevollst gemachter Trash. Und ja, und Danger 5 hat eine sehr gute erste Season gehabt von einer australischen TV-Serie. Zweite Season war abgedreht vor Weihnachten, wurde dann aber wegen den ISIS-Attentaten, wegen den Enthauptungen nicht gezeigt, weil die erste Episode gleich mit so einer Enthauptungsszene beginnt. Und jetzt haben sie es halt nach einer gewissen Schamfrist beginnt. Ich muss sagen, von der zweiten Season bin ich derzeit nicht so begeistert. Ein bisschen over the top, aber ich nehme an, die wird schon noch. Also wie gesagt, es gibt wieder was Schönes, worauf man sich jede Woche freut.
Gut, also ja, du wolltest doch wieder zum
Ding. Ja, ich bin halt. Es kommt nachher noch 20 Minuten
ja,
Interview vom Douglas über 21.30 Uhr.
Phonik-Zeit sparen, wir sind schon an der Stundengrenze.
Okay, dann ganz schnell. Okay, ich habe endlich ausgelesen von Jared Diamond, Guns, Germs und Steel. Das Buch hat er Ende der 90er Jahre geschrieben, also ist jetzt schon ein bisschen gut abgelegen. Und er published 2005 geschrieben. Und da geht es, wie schon im letzten Podcast angedeutet, es geht um die Frage, warum haben die Europäer sozusagen Papua-Neuguinea und auch andere Länder sozusagen kolonialisiert und warum sind wir nicht kolonisiert worden von Peru aus? Also warum haben sozusagen die einen Völker nichts zusammengebracht und die anderen schon? Und ciao Klaus.
Ich muss los.
Okay. Und dem geht er da nach, der ist Ethnologe, Vogelforscher, Archäologe, also super Wissenschaftler und auch super Bücherschreiber. Es liest sich einfach gut, obwohl es voll drin ist mit ödesten Tabellen und tabellarischen Zusammenstellungen, wann welches Säugetier wo ausgerottet wurde oder welche Kornpflanze auf welchem Kontinent circa vor wie vielen tausend Jahren domestiziert wurde. Also man kann sich nicht ruhiger vorstellen und trotzdem ist das für mich extrem cool zu lesen gewesen. Ich habe es auf Englisch gelesen, man will sozusagen weitermachen und endlich macht das alles Sinn. Mhm. Und im Gegensatz zu anderen Welt- oder Kolonisationserklärungsbüchern wie ja, ich habe im letzten Podcast einige von dem Thema schon besprochen. Ich werde das auch verlinken. Hat er für mich jetzt eine relativ schlüssige und Erklärung. Also es steht da ganz Germs and Steel, a short history of everybody for the last 13.000 years. Und seine Hauptthese ist, also es hat sehr viel mit Geografie zu tun. Mhm. Und zwar sagt er, also der große Fakt, an dem sozusagen niemand vorbeikommt, ist, dass wie sich die Menschheit ausgebreitet hat, da Millionen Jahre lang als Jäger und Sammler und so praktisch vergleichbar mit Gorilla-Gruppen, so, also, wo sie nicht viel getan hat. Und dann das ist noch nicht so lange her, dass die ersten Nutzpflanzen und Nutztiere domestiziert wurden. Also wirklich, dass du in Gefangenschaft vermehren kannst und durch Selektion halt die immer bessere Sorten ausgewählt wurde. Und diese Sachen sind nicht zufällig im fruchtbaren Halbmond passiert, also wo jetzt Irak ist circa und Israel, also in dieser Gegend, sondern einfach, weil dort die meisten Getreidesorten sind, die für den Menschen essbar sind und die sich aufgrund der ökologischen Bedingungen so verhalten, dass sie halt große Samen haben, die viel Nährwert haben, ja, und die auch von denen jetzt auch noch die wilden Verwandten dort wohnen, aber wo halt einfach sozusagen die ersten Jäger und Sammler, die dort waren, einen Grund hatten, schon sesshaft zu werden, weil sie einfach dazu sagen, in, nehmen wir das mal, gute Futter oder gute Sammelplätze waren und dann einfach, wenn sie immer von denselben Zweigen rupfen und denen ihre Samen dann essen oder wegschmeißen, überleben dann halt, also sie haben praktisch die Evolution gesteuert, also das beeinflusst sich gegenseitig, ne? Und es war sozusagen kein Zufall, dass das dort passiert ist, weil dort halt schon mal die besten Wildvarianten gelebt haben. Außerdem die meisten Haustiere, also Schaf, Ziege, Esel und noch ein paar, waren auch dort in der Gegend verfügbar.
Okay.
Und was ich zum ersten Mal gelesen habe, obwohl es eigentlich nicht, also relativ, nicht naheliegend, aber relativ plausibel ist, er sagt, bei Haustieren, also eine interessante Frage ist, warum wurde das Römische Reich nicht von Bantu-Afrikanern, also die auch Farmer waren, erobert, die Nashorn-Kavallerie entwickelt haben? Hätte ja sein können. Mhm. Ist aber nicht gewesen, sondern es war eher umgekehrt. Ne? Die wurden versklavt von Arabern, die vom Römischen Reich da gekommen sind, auf Pferden. Und er sagt, naja, bei größeren Säugetieren, also die mit Menschen zusammenleben und dann sozusagen Potenzial zur Dominizierung haben, muss A einmal gewährleistet sein, dass das Säugetier die Ankunft des Menschen überlebt. Und das war eher nur in Afrika und Eurasien der Fall, weil dort die Säugetiere sozusagen lang genug Zeit gehabt haben, eine gewisse Furcht vor Menschen zu entwickeln. Und auf diversen Inseln, wo es eine Megafauna gegeben hat, also einfach einen in der ökologischen Nische, der sozusagen das, was bei uns am Bär entspricht, also einfach ein größeres Säugetier, was alle anderen fressen kann, wo das entwickelt wurde, Madagaskar, irgendwelche Vögel auf den Neuseeland, irgendwelche in Australien, irgendwelche Riesenbeuteltiere, ja, die haben seltsamerweise immer kaum, dass der Mensch dort sesshaft geworden sind die ausgestorben. Also okay. Sie dürften die gnadenlos bejagt haben. Und zwar deshalb, weil die sich das einfach gefallen lassen haben, diese Säugetiere. Also die haben keine Distanz entwickelt. Und jetzt von denen, die übrig geblieben sind, haben zum Beispiel die Südamerikaner haben es geschafft, das Lama zu domestizieren.
Okay.
Und ja, in Mittelamerika haben, glaube ich, das Truthahn und Meerschweinchen. Aber das waren jetzt halt nicht Sachen mit Viecher, mit denen du Ackerbau betreiben kannst. Also und die Südamerika haben das Pech gehabt, die haben das Rad nicht erfunden gehabt. Mhm. Die haben zwar das Tier gehabt, aber nicht das Rad, was du aber brauchst, um jetzt einen Flug zu entwickeln. Ne? Und er hat gemeint, das ist halt einfach kein Zufall, sondern die paar Viecher, die sich wirklich eignen für Domestizierung, also dass sie in engen Stallen halten kannst, dass sie sich nicht gegeneinander oder den Menschen totbeißen und so. Da gibt's halt nur sehr wenige von allen Viechern und
es braucht. Das ist ein entscheidender Faktor, den man reinrechnen muss bei der Entwicklung.
Ja, von Gesellschaften und Zebras zum Beispiel sind sehr ähnlich zu Pferden, sind aber nicht domestizierbar, weil, das hat er gesagt, also in den Zoos sind die meisten Verletzungen von Zebras, weil die haben die Angewohnheit, die beißen und lassen nicht mehr los, die verbeißen sich in, das kannst halt in ein paar tausend Jahren nicht so schnell wegzüchten, ne? Und deshalb sind halt die Viecher, die wir jetzt kennen, also die Nutztiere sind einfach die, die sich dafür geeignet haben. Mhm. Und da war eben auch der Großteil im fruchtbaren Halbmond. Also in diesem, und dadurch hat sozusagen diese Gegend einen Headstart gehabt. Warum ist dann die Herrschaft, also, und er meint mit Eurasien, also die ganze Gegend von Europa bis China, und das ist schon die zweite These von seinem Buch, sowohl Tiere als auch Pflanzen verbreiten sich leicht im selben Breitengrad, also auf der selben Ost-West-Richtung, weil da einfach die Klimaverhältnisse ähnlich sind. Und es ist sehr schwierig, zum Beispiel für eine Weizensorte oder für ein Viech sehr weit nach Norden oder sehr weit nach Süden zu wandern. Und ganz speziell in Mittelamerika, weil das da sehr dünn ist beim Panama. Mhm. Und deshalb war das historisch immer sehr schwierig, dass zum Beispiel Mais hat es dann geschafft, von, glaube ich, Mittelamerika nach Nordamerika zu emigrieren bis in Mississippi, hat aber extrem lang gebraucht dazu, Jahrhunderte, einfach weil da auch nicht viel Handel war, weil wenn du jetzt eine Maissorte gehabt hast, hat sie dann in diesem Hochebenen, in einem anderen Klima schlechter funktioniert und das hat dann wieder Jahrhunderte gebraucht, um das anzupassen und so. Und da war die Diffusion sozusagen sehr langsam, wohingegen in Ost-West-Richtung in Eurasien das extrem schnell passiert ist. Also wenn irgendwas in China entwickelt wurde, hat das relativ schnell seinen Weg nach Europa gefunden und vice versa, wenn man jetzt von Pflanzen und Tiersorten bringt. Und dadurch haben sozusagen die einen Headstart gehabt von ein paar tausend Jahren. Und das andere ist, warum hat dann circa im Mittelalter, also ab 1400, 1500, China den technischen Vorsprung, den es gehabt hat, verloren an Europa? Und Europa, was immer, also bis weit ins Mittelalter einfach randständigst war und rückständigst, bis geht nicht mehr, warum war das plötzlich Kolonialmacht? Und da sagt er, da spielt die Kleinräumigkeit eine Rolle. Europa war durch Berge und Flüsse und so zersplittert, dass das nie, also auch bis im Zweiten Weltkrieg, nie eine Macht Europa komplett beherrschen konnte, obwohl es das mehrmals versucht wurde, sondern es war sozusagen verdammt zur Zersplitterung. Ganz lustig, wenn man das aktuell sieht. Und gleichzeitig war es aber geologisch jetzt nicht so, dass sich Ideen und Menschen nicht in Europa frei bewegen können. Also können zwar Menschen und Ideen diffundieren, aber es ist zu unterschiedlich für ein politisches System. China hingegen ist von der Geografie einfach so, dass es immer sehr schnell unifiziert war, also ein Herrscher. Und er schreibt dann halt an sehr schönen Beispielen, zum Beispiel wie Feuerwaffen nach Japan gekommen sind, dass die dann auch wieder rückentwickelt wurden und auch mit anderen Inselstaaten und so, dass halt eine menschliche Gesellschaft, da gibt's halt solche und solche Gesellschaften und die tun halt jetzt nicht immer das Vernünftigste, sondern die machen halt manchmal Blödsinn aus innenpolitischen oder religiösen oder sonstigen Gründen, einfach Sachen, die langfristig keinen Sinn machen, aber kurzfristig einen Sinn machen. Zum Beispiel Japan hat eben die Samurai-Kaste, obwohl super bessere Feuerwaffen dann gehabt haben als die Portugiesen, die sie ihnen beigebracht haben, hat dann beschlossen, sie wollen keine Feuerwaffen, weil sie wollen nicht, dass ein Bauer einen Samurai umbringen kann. Und dann hat es halt keine gegeben, bis die Amis gekommen sind mit dicken Panzerschiffen. Und sowas ist halt in China sehr schnell passiert. China hat zum Beispiel seine Hochseeflotte eingestampft aus innenpolitischen Gründen eigentlich und auch andere Entwicklungen, wo sie einen weiten Vorsprung gehabt haben. Und in Europa ist das schon auch passiert. Man denkt nur an diese ganzen religiösen Denkverbote und so. Nur war es halt dann so, wenn dann ein Staat, weil das immer so viele Kleinstaaten waren, wenn dann ein Staat das halt erlaubt hat, irgendeinen Ketzer da wirken zu lassen und so, hat er dann sehr schnell einen militärischen Vorsprung gehabt und die anderen, oder einen wirtschaftlichen, und die anderen haben das dann wohl oder übel übernehmen müssen. Also es war sozusagen dadurch, dass da immer sehr viele Möglichkeiten waren. Er beschreibt das Beispiel von Kolumbus, der hat halt beim einen Fürst versucht, eine Expedition zu starten und hat es nicht gekriegt, dann ist er zum nächsten gegangen und irgendwann hat es dann halt geklappt. Das heißt, es war mehr Konkurrenz und das beflügelt halt die Ideen. Und das war dann letztendlich einer der Vorteile auch von Europa. Also einerseits Geografie, Ost-West-Richtung, dann auch Nahrungsmittel, Getreidesorten, Domestizierbarer, und das andere politische Organisation, Zentralstaat oder Kleinräumigkeit.
No, okay.
Und das erklärt das halt. Und ich finde, das war eine recht schöne Erklärung.
Bist du schon durch damit?
Ich bin schon fertig, sehr begeistert, ganz gern vom Stil. Also ich hätte das gerne in der Schule gelesen mit 14, dann hätte ich wesentlich mehr interessantere Fragen im Geografie- und Geschichtsunterricht stellen können.
Alles klar, von Jared Diamond.
Jared Diamond ist auch sehr berühmt, also wenn man mit Archäologen oder so redet, die kennen den alle.
Alles klar. Gut.
Ja, machen wir nächstes Mal weiter mit mehr Mal, TV, ja. Und schöner Leben.
Richtig.
Ja, hat uns gefreut. Ich hoffe, Sie sind nächstes Mal wieder dabei. Wir laden natürlich herzlich ein. Wir werden auch am nächsten Montag, den, müssen wir schnell den Kopf rechnen, 12 und 7. Den 19. kann das sein? Den 19. Jänner circa, ja, also nächsten Montag halt in der Zypresse um 19.30 Uhr, Westbahnstraße 35a. Mhm. Wir, ja, falls wir zu spät kommen, trotzdem da bleiben. Falls Sie da mitmachen wollen, einfach mitquatschen, mit Bier trinken, wir freuen uns.
Bis dann
und viel Spaß. Und viel Spaß noch beim Interview vom Douglas über den 31C3.
Und? Wir müssen dann eh schneiden. Ah ja, jetzt hast du so ein kleines rotes Pünktchen.
Ja, ja. Nein, es wird sicher nichts geschnitten bei uns. Es tut so viel Arbeit. Nee, ah. Biertaucher Podcast ist unzensiert. Was glaubst du? Ich schneide den auch noch. Arbeit genug mit dem Scheiß.
Ja, okay. Blödsinn, am Anfang kann man wegschneiden.
Aber geh. Okay. Du bist schon auf Sendung. Okay. Also, willkommen, Douglas.
Ja, hallo.
Ich habe jetzt den Hörern sozusagen deine Lebensgeschichte und allen möglichen Hintergrund erzählt über dich. Was ich von dir wissen will, Douglas, warum treiben sich vernünftige, erwachsene Männer mit Berufsleben, mit Haus und Kind und Goldfisch und Frau zu Hause, warum treiben die sich in Hamburg herum in so Nerdversammlungen?
Das ist, man kann sich denn diesen Chaos Communication Congress so ein bisschen vorstellen wie ein Musikfestival für Nerds statt für Musikbegeisterte. Also du hast 11.000 Leute, alles sehr nerdig. Jeder versteht jede Nerd-Anspielung, die du machst. Wenn du sagst over 9.000, lachen alle. Es hat gegeben so um die 140 Vorträge.
Man 140 Vorträge, hast du gesagt?
140 Vorträge in 4 Tagen.
Mhm.
In 4 Sälen gleichzeitig immer jeweils ein Vortrag.
Du hast dir die Vorträge angehört oder bist nur wegen der Atmo gekommen?
Ich habe mir großteils die Vorträge angehört. Das schaut dann meistens so aus, man sitzt in irgendeinem Vortrag drinnen, wenn der Vortrag geht es langsam zu Ende, schnappt man sich das Smartphone mit der speziellen 31C3 ab, um nachzuschauen, in welchem Saal jetzt als nächstes was anderes kommt. Mhm. Dann versucht man irgendwie mit den Leuten, mit denen man dort ist, zu organisieren, wer kommt jetzt mit in welchem Vortrag.
Mhm,
und dann strömen die Massen immer von einem Saal in den anderen Saal.
Und warst du alleine dort oder warst du schon in einer Nerd-Subgruppe, so Klagenfurter Nerds oder sowas?
Ich war bei den stolzen Klagenfurter Nerds. Nein, also wir waren zu viert, ein Kollege von mir, ein ehemaliger Kollege und ein Freund von dem. Ja, das war gerade so ideale Gruppengröße, weil zu viert findet man meistens immer irgendwann einen Konsens, was man als nächstes anschauen geht. Wenn nicht, dann teilt man sich halt auf.
Und wie war es mit der Unterbringung? Bist du in diesem Schlafsaal geschlafen oder hast du ein gescheites Quartier gehabt sozusagen?
Naja, also in meinem fortgeschrittenen Alter bevorzuge ich natürlich im Normalfall eher so 4-Sterne-Hotels. Aber jetzt beim CCC, dadurch, dass am Vormittag um 11 das jeweils losgegangen ist mit Vorträgen, die dann so bis Mitternacht gedauert haben, war eh nicht viel Aufenthalt im Bett. Das heißt, wir haben uns einfach eine Jugendherberge genommen.
Alles klar.
In der Nähe vom Hauptbahnhof. War es nicht komfortabel, also es hat völlig gereicht. Speziell mit Vorträgen, auch waren meistens irgendwas anderes. Abend war dann auch noch der Film Citizen Four.
Also es gab sozusagen ein After-Kongress-Programm.
Jeden Tag nach Mitternacht, ja.
Nach Mitternacht, okay.
Ja, einmal war die Nord News Show von Fefe und Frank, halt auch nach Mitternacht begonnen hat und dann halt bis, ich weiß nicht mehr, 2 in der Früh gegangen ist. Und an einem Abend gab es das Google-Quiz und da kommen 7 Teams zu je 7 Leuten auf die Bühne und ja, spielen gegeneinander ein Quiz. Und auch das ist bis 2:30 in der Früh gegangen.
Und das ist lustig?
Das war sehr lustig. Das waren so im Format von Spielshows, also von 1, 2 oder 3 oder der Preis ist heiß, Fragen zu Suchmaschinen. Also Beispiel.
Und die musstest du dann ohne Smartphone beantworten?
Ohne Smartphone beantworten. So Dinge wie ich finde einen Begriff, der mit Alu beginnt, auf dem es mit Google möglichst wenig Treffer gibt, aber doch zumindest einen.
Und das wurde dann gleich live am Computer gezeigt, so für alle, ob das gut war oder?
Die Jury hat es für sich im Hintergrund gemacht, das wäre langweilig gewesen, da dann zuschauen nach dem anderen.
Ah, okay.
Aber das ist bis 2:30 gegangen, da hat der Moderator gesagt, er muss jetzt abbrechen, weil die armen Menschen, die im Kongresscenter dort arbeiten wollen, nach Hause gehen. ja, also wir haben nicht sehr viel geschlafen.
Und es klingt so, als hast du dich gut amüsiert, oder warst du sehr...
Ich habe mich sehr amüsiert. Es war dort, wenn man nicht mehr wollte, Möglichkeiten sich anzusuchen.
Warte, bitte sag's noch einmal, deine Soundqualität ist gerade gesunken. Gut. Sag denn, du hast dich großartig amüsiert?
Wie bitte?
Du hast dich gut amüsiert, hast du gesagt?
Und ich habe mich gut amüsiert. Es hat außer von Vorträgen natürlich noch einige andere Sachen auch gegeben zum Anschauen. Massig Tische, wo Leute gezeigt haben, was sie so bastelt haben. Also es war ein Vater, der hat in die Schlafzimmertür von seinem Sohn viele bunte LEDs eingebaut, die er dann mit einem Arduino kontrolliert hat, an den er einen Nintendo-Controller gesteckt hat, so dass man jetzt auf der Tür Tetris und Snakes spielen kann.
Mein Gott, ich mag auch seinen Vater.
Ja. Also massig so Bastelprojekte. Es sind alte Spielekonsolen herumgestanden. Man hat zum Beispiel das Original Pong spielen können.
Das Original.
Das Original Pong, da stand wirklich alles so ein Original. Ich glaube eine Odyssee 2000 oder so.
Mit Drehregler.
Mit den Drehreglern, ja. Und mit einem uralten Fernseher, den sie draufgesteckt haben.
Geil.
Mit Röhrenfernseher. Also auch das Ganze drumherum war großartig.
Kannst du zum Snowden-Film was erzählen? Ich habe ihn nämlich halt gerade verpasst, der war in Wien.
Nein. Das war das Einzige, was ich mir nicht angeschaut habe dann am Abend.
Okay.
Weil da der Saal einfach grammelt voll war und ich nicht mehr reinkommen bin.
Wie hat das mit dem Essen funktioniert? Also wurde es hier in dem Center gespeist oder?
Ja, es hat dort so kleine Standeln gegeben, aber dann für so eine Pizza, die hat 20 cm Durchmesser gehabt, hat man glaube ich 6 Euro gezahlt, das war eher frech. Das war besser am Nachmittag, ich glaube zwischen 17 Uhr vortragsfrei.
Das heißt, wir sind meine Essenspause vor.
Ja, wir sind dann in irgendwo im Lokale reingegangen. Das ist so ganz appetitlich, ja.
Okay, hast du irgendwelche, blöde Frage, hast du nicht Nerds gedeckt oder entdeckt oder so, waren so normale von der Systempresse Leute da oder so?
nein, es war überraschend wenig kommerziell. Also es waren keine Firmenvertreter, keine normale Presse, die aufgefallen wäre. Die Presse hätte dort auch nicht allzu viel Spaß gehabt, weil Fotografieren war nur erlaubt, wenn man vorher alle, die am Foto sind, um ihre Erlaubnis fragt.
Alles klar.
Was ein Foto einer Menschenmenge völlig unmöglich macht dort.
Ja.
Ja, also Vorträge waren auch sehr, sehr spannend und interessant. Mhm. Eines der Themen, das so in mehreren Vorträgen behandelt worden ist, war die Sicherheit von SS7, das Protokoll, das die Telefonprovider untereinander verwenden, um Gespräche durchzuschalten und sich um Routing zu kümmern und so. Und es ist halt ein recht altes Protokoll und hat diverse Sicherheitslücken. Und bevor jetzt die Provider haben natürlich darauf reagiert, was da in den Vorträgen gebracht worden ist, aber davor war es zum Beispiel möglich von jedem, wo man dessen Telefonnummer man gewusst hat, und das hat ausgereicht, wenn man Anschluss ans SS7-Netzwerk gehabt hat, hat man ihn lokalisieren können. Egal in welchem Land er sich gerade aufhält. Auf auf Mobilsender runter genau.
Cool.
Also, die Telefonnummer kann man sagen, der Hohe ist tatsächlich gerade irgendwo in der Nähe von der Brigitte Auerlände.
Cool.
Oder beliebige Gespräche umleiten. Also egal wen du anrufst, das Gespräch wird zu meiner Telefonanlage umgeleitet, ich schneid's mit und leite's dann weiter an den du eigentlich angerufen hast.
Also, das heißt, ich... Okay. Also jede Menge Missbrauchsszenarien möglich.
Ja, großartig, ja. Dann ein weiteres Thema waren die diversen Sicherheitslücken in Industrieanlagen. Also es gibt ja so diverse kleine Steuerungsgeräte, die sich kümmern um Wasserversorgung und ähnliches. Mhm. Die werden alle einmal irgendwann angesteckt, sind oft im Internet und werden natürlich nie wieder abgeredet. Die werden einmal montiert und das war's dann.
Also das Internet hat Dinge mit Sicherheitslücken.
Genau. Aber halt Dinge nicht mehr nur Kaffeemaschinen, sondern halt auch Sachen, die wichtig sind für unsere Infrastruktur. Also da waren auch einige Vorträge zu dem Thema. Es war alles sehr beängstigend. Es wäre dann gut, wenn irgendwas Lustiges war, wie die Nord News Show von Fefe oder ähnliches.
Wie war das Publikum? Hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum oder?
Es waren circa die Hälfte nicht aus Deutschland.
Okay. Und waren dann auch Vorträge auf Englisch, oder?
Es waren die meisten Vorträge sogar auf Englisch.
Aha, okay.
Und es hat aber, egal ob der Vortrag auf Englisch oder auf Deutsch war, simultane Übersetzung gegeben.
Wow. Die Nerd-Szene wird erwachsen, hä?
Ja, es hat automatisch Untertiteln gegeben. Das heißt, während jemand draußen gestanden ist und sein Vortrag gehalten hat, ist automatisch eine Spracherkennung drüber gelaufen und hat Untertitel angezeigt auf dem Beamer.
Und die haben funktioniert?
Naja, großteils.
Okay, also die waren auf Deutsch oder auf Englisch, die Untertitel?
Die waren dann jeweils in der Sprache, in der okay, der Vortrag okay. war. Mhm. Aber weil ich es gerade für Übersetzung erwähnt habe, die Leute, die haben dort ein eigenes GSM-Netz und ein eigenes DECT-Netz aufgebaut. Das heißt, wenn man dorthin gekommen ist zum Kongress, hat man sich für 2 Euro eine SIM-Karte geholt, hat die ins Handy gesteckt und hat dann...
Hattest du eine Telefonnummer?
Eine vierstellige Telefonnummer.
Geil.
Und hat mit allen anderen am Kongress gratis telefonieren können.
Geil.
War insofern eine gute Sache, als dass ich mich nicht getraut habe, mit meinem normalen Handy dort online zu gehen. Also das ist im Flugmodus geblieben.
Okay,
ich habe
okay.
mein altes Siemens NI45 ausgegraben und mit dem dann dort herumtelefoniert.
Also das ist ein Dumpphone mit extra zum
genau,
Reden.
Genau, ohne private Daten, mhm. völlig unhackbar, weil so uralt und dumm.
Was kostet der ganze Spaß?
Für Privatpersonen war der Eintritt... Kosten. Also für 4 Tage, das Ticket ist für Privatpersonen 120 Euro.
Mhm.
Der Flug war doppelt so teuer.
Und du kriegst jetzt also keinerlei Essen oder sowas? Also das ist nur, dass du drinnen sein darfst und dort herumrennen darfst?
Genau, dass du die 4 Tage okay. herumrennen also darfst.
Also du musst noch Übernachtung und Ernährung sozusagen dazu rechnen im Flug?
Genau.
Mhm.
Das Nette, also dass es so günstig ist, weil für einen Kongress zahlt man üblicherweise mehr als 120 Euro, geht nur wegen einem netten kleinen Trick. Und zwar bekommt man für die 120 Euro zwar das Ticket, aber keine Rechnung. Mhm. Das heißt, wenn irgendwelche Leute von ihren Firmen geschickt werden, dann hilft ihnen das normale Ticket nichts. Die müssen dann ein Business-Ticket nehmen.
Das ist eine
Rechnung dazu und das kostet 450 Euro.
Alles klar.
Und das sponsert natürlich im Gegenzug wieder die Privatpersonen, die auf eigene Kosten hingehen.
Und du, das höre ich so raus, du kannst das sehr empfehlen, oder?
Ich kann das sehr empfehlen. Also die beiden Kollegen, die dabei waren, die haben mich im Sommer schon bekniet, ich muss dort unbedingt hin. Mhm. Es ist so toll, weil die waren schon dort. Und ja, jetzt, nachdem ich dort war, ich gehe nächstes Jahr sicher wieder hin.
Nie mehr ohne.
genau. Es ist wahnsinnig spannend. Es sind ganz tolle Leute. Es ist sehr entspannte Atmosphäre. Alle sind freundlich zueinander. Wirklich, wenn es nicht so wahnsinnig anstrengend wäre, wäre es fast wie Urlaub.
Und was ich so raushöre, sollte man sich vorher gut ausschlafen sozusagen.
Okay, genau. Was natürlich auch sehr toll ist, es sind ja viele Vorträge, die einen dazu bringen, dass man dann was machen will. Also es war ein Vortrag über Hochgeschwindigkeitsfotografie mit mehr oder weniger Hausmitteln. Man braucht eine Kamera, wo man die Belichtungszeit hochdrehen kann und so einen billigen Aufsteckblitz, den man um, weiß nicht, 40 Euro oder so kriegt. Mhm. Und ein Arduino. Und das war's. Und mit dem hat er gezeigt, wie er Fotos gemacht hat von zum Beispiel Farbkreiden in einer Rattenfalle. Also eine Rattenfalle ist so wie eine Mausefalle, nur viel stärker.
Und die zerdeppert die Farbkreide und das ist dann die Staubwolke in Zeitlupe.
Farbkreiden. Na, du siehst, also nicht Zeitlupe, sondern Standbild.
Also das ist ein Standbild von dem Staub dieser Farbkreide, die da zermanschert wird.
Ja, und die Teile, die gerade in alle Richtungen wegfliegen.
Geil.
Es war eine Anleitung, wie baue ich mir mein eigenes Teleskop. Es war ein Vortrag namens Rocket Science, How Hard Can It Be? zu den Grundsätzen, wie man eine Rakete baut. All solche Dinge. Also man ist wieder verleitet, etwas wieder zu basteln und zu hacken.
Geil, geil. Und sag, die Vorträge müsste ich ja alle finden unter YouTube, wenn ich nach 31C3 schaue. Ne?
Das ist natürlich super wichtig. Es gibt irgendwelche ganz, ganz schlechten Menschen, die sich auf YouTube Accounts gemacht haben, die so klingen, als wären sie vom Chaos Computer Club, es aber nicht sind. Mhm. Es gibt der Chaos Computer Club hat sein eigenes Streaming-Service, sein eigenes Video-Service.
Achso, der boykottiert YouTube, oder was?
Grundsätzlich einmal ja, du kannst dir dann, die Hörer können die URL sicher dann auf deiner Biertaucher Podcast-Website nachlesen. Aber da der Chaos Computer Club gemerkt hat, dass scheinbar doch manche Leute das auf YouTube haben wollen, gibt es exakt einen YouTube-Account, mediaccc.de.
Okay, und unter dem findet man die dann.
Also so heißt der YouTube-Account, da findet man fast alle Vorträge. Und die meisten auch sowohl im Original als auch übersetzt.
Okay.
Das heißt, wenn ein Vortrag auf Englisch war, kann man sich dort auf dem YouTube-Kanal auch mit der deutschen Übersetzung gleich anhören. Das ist recht komfortabel.
Okay.
Ja. Durchschauen, es waren sehr, sehr viele, sehr interessante Vorträge. Ich kann Ihnen etwa 20 davon empfehlen, also ich mache jetzt einmal nicht die Liste, soll jeder selber schauen.
Ja. Okay, passt, ja. Also was ich so raushöre, du findest, das war eine Reise wert?
Definitiv.
Und du bist wahrscheinlich nächstes Jahr wieder dort, schätze
ich. Sicher, ja.
Na, passt.
Also der einzige native, das einzige Problem ist natürlich, das ist zwischen Weihnachten und Silvester. Nicht jeder hat in den Tagen frei von Familie.
Ja, ja.
Aber sonst hingehen. Ganz großes Kino.
Okay. Du, dann danke Douglas für diese sehr schöne Berichterstattung.
Ja, danke, dass ich berichten durfte. Ich freue mich schon, den restlichen Podcast dann aufzuhören.
Okay, sollte ab circa Mittwoch online sein.
Ja, sehr schön.
Passt, danke. Gut, ciao, Papa.
Ciao.